Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel.
Ich bin Hanna Weber.
Mein Name ist Anja Schäublin.
Und ich bin Olaf Häuser.
Diese Folge erscheint am Internationalen Weltfrauentag. Einem Tag, an dem weltweit für die Gleichberechtigung der Geschlechter eingestanden werden soll.
Wie weit wir davon noch entfernt sind, zeigt sich auf grausamste Weise im Krieg. Denn nach wie vor werden Frauen gerade durch bewaffnete Konflikte in klassische Rollen gezwungen. Zum Beispiel als sorgende Mütter, sehende Ehefrauen und verwaiste Töchter.
Nach wie vor werden in Kriegen auch brutalste Sexualverbrechen verübt, um die eigene Macht zu demonstrieren, Opfer zu entmenschlichen und dadurch die Moral ihrer Völker zu schwächen.
Forschungen zeigen, dass sexualisierte Gewalt als Taktik im Krieg angewendet wird und als Strategie funktioniert. Diese Muster wiederholen sich im Zweiten Weltkrieg, im Holocaust, in Ruanda und in der Ukraine. In allen Kriegen.
Dies ist keine leicht zu hörende Folge. Marta Hafrischko erzählt in dieser Folge von konkreten Beispielen sexualisierter Gewalt. Aber diese Folge behandelt ein wichtiges Thema, über das man sprechen muss. Weil die Täter gewinnen, wenn man schweigt.
Marta Hafrischko forscht schon lange zu sexualisierter Gewalt im Krieg und auch darüber, wie diese Gewalt das Streben nach Gleichberechtigung beeinflusst. Sie kommt von der Universität Lviv, floh nach dem russischen Angriff auf ihre Heimat aus der Ukraine und lehrt momentan als Gastdozentin an der Clark University in Massachusetts, wo sie zurzeit auch lebt.
Wir haben sie am Mittwochnachmittag in Boston erreicht, wo sie an diesem Freitag, dem Weltfrauentag 2024, ihre Forschungsergebnisse an der Harvard University präsentiert.
Wir haben uns auch entschieden, dieses Gespräch auf Englisch nicht zu overvoicen, sondern Marta Hafrischkos Aussagen zwischendurch zusammenzufassen.
In der ukrainischen Armee kämpfen inzwischen 63.000 Frauen. 40% mehr als noch 2021. Wir haben Marta Hafrischko nach der Motivation dieser Frauen gefragt. Sie betont, dass es sehr unterschiedliche Motive gibt. Neben der Verteidigung des Heimatlandes, Patriotismus, Rache oder einfach das Gefühl dieser Frauen, etwas in ihrem Leben zu ändern, etwas bewegen zu können oder zu müssen.
Their motivation could be very different. It could be patriotism, it could be revenge. Sometimes it could be the feeling that something should be changed in your life. You want to prove yourself, for example, to prove that you can do that. You can take this so-called male job and transgress those gender norms, basically. So some women are motivated by feminist ideas when they join the military. And many of those women, they occupy not only auxiliary roles, but they are snipers, they are commanders, they are drone operators. Today they occupy the wide range of professions in the military. So basically they are full warriors, not only helpers of male warriors.
In der Ukraine zeige sich die veränderte Situation nicht nur in der Anzahl von Frauen im Kriegseinsatz, sondern auch in den Rollen, die Frauen übernehmen, im Militär und in der kriegsbedrängten Zivilgesellschaft. Frauen kämpfen als Scharfschützinnen, Kommandantinnen, sie ersetzen auch hunderttausende Männer, die im Krieg kämpfen, in bislang als typisch männlich angesehenen Berufen, als Lokführerinnen, Feuerwehrfrauen, Schweißerinnen, Klempnerinnen oder Bergarbeiterinnen. Auch das ist ein Beitrag, um Russlands Angriffskrieg zu kontern. Auf der anderen Seite ist spürbar, dass hunderttausende Männer an der Front sind. Der offizielle Einzugsbefehl gilt nur für Männer. Und das bedeutet, jemand muss zu Hause bleiben und sich um die sogenannte Heimatfront kümmern. Das machen hauptsächlich Frauen und finden sich laut Hafrischko in der stereotypischen Rollenverteilung wieder.
Also we should remember that because of the law in Ukraine, men in the age from 1860 are prevented from leaving country. That's why the majority of refugees, those who escaped the war, together with children, together with elderly people, with people with disabilities, are women. So basically, this policy tied women to the children. It's artificial tie, but it exists. So basically, in this term, we can talk about reinforcing some gender roles as caregivers, as mothers, as those who provide support for elderly and other vulnerable family members. and men at the same time feel pressure to join military, because in war propaganda, in every single war propaganda, in every single war, we have the same message. Military is the place when boys became a real men, real male defenders. And because of this pressure, many men in Ukraine feel obliged to join the military.
Die typischen Geschlechterrollen werden dadurch wieder verstärkt. Frauen zu Hause, Männer im Krieg. Und nicht nur die Frauen werden dadurch in Schubladen gesteckt. Es entstehe auch ein gewisser Druck für die Männer, sagt Marta Havrischko, ihre Männlichkeit mit dem Beitritt ins Militär beweisen zu müssen. Genau deshalb ist es aber so wichtig, die Emanzipation zu erhalten, die sich aus der Not ergeben hat, Rechte und fortschrittliche Rollen auch nach dem Krieg zu bewahren. Wie leicht das verloren geht, zeigt Marta Havrischko am Beispiel der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg. Etwa 1 Million Frauen, darunter tausende Ukrainerinnen, kämpften, riskierten ihr Leben und übernahmen Rollen von Krankenschwestern bis hin zu Scharfschützinnen. Nur um nach dem Krieg wieder gebeten zu werden, wieder ihre natürlichen Aufgaben, wie die Rolle als Mutter einzunehmen.
For feminists today, it's very important to preserve this state and those achievements of women, and to preserve those rights after the war, because we know as historians, those who observe what happened to gender roles after the war, we know that many women who were very active in the military after the war were sent back to the home, to the kitchen. And because of this policy of the state, they were obliged to produce basically new children and new soldiers to the state. We observe this in terms of Red Army, for example. Approximately 1 million of Soviet women, including thousands of Ukraine women, they joined Soviet Red Army. They were fighting, they were brave, they were dying, they occupied different roles. They were nurses, they were air women, they were snipers. But after the war, basically, they were asked to return to their so-called natural duties. And it was the great shame for them. So basically, for us, meaning feminists, for our society, is very important to preserve those women's achievements in the war.
Dieses Phänomen ist nicht nur in der Ukraine zu beobachten, sondern in Kriegen auf der ganzen Welt. Der Staat profitiert während des Kriegs von selbstbewussten, emanzipierten Frauen. Er braucht diese weiblichen Ressourcen zum Überleben. Aber danach werden die männlichen Veteranen und klassischen Ernährer ausgezeichnet und die Frauen vergessen.
Of course, it's not specific to Ukraine. It's all over the world. During the war, state needs women and needs female efforts and female resources. That's why every state during every war embraced this rhetoric about emancipation, about feminism, about women's rights in order to attract women, to use their knowledge, to use their resources for war efforts. But after the war, we observe this in different places, in different wars. When male combatants returned, they are decorated veterans, and state ask women to step down and to give them space, because still they are portrayed as a main breadwinners in the family. It's a universal issue, basically. That's why it's so important to keep an eye on those changes and developments, and to avoid this use and misuse of women by state actors and different forces during the war.
Hinzu kommt ein doppeltes Dilemma für die Emanzipation. Frauen helfen Männern an der Front nicht nur durch die eigene Tapferkeit. Sie können männlichen Soldaten tatsächlich Trost spenden, ein Gefühl von Zuhause erzeugen, einem sicheren Ort, an dem man Mutter und Schwester weiß. Auch das hilft der Moral. Auch das hilft dem Staat. Insbesondere wenn der Feind gezielt versuche, die Moral männlicher Verteidiger zu brechen. Indem Fotos, Videos, Berichte von Folter, Hinrichtungen, Misshandlungen gezielt über Medienkanäle und soziale Netzwerke verbreitet werden, um die Angst vor den Aggressoren zu schüren.
we observe how Russian propaganda through different media outlets, through different social media, for example, Telegram channels, they spread terrifying videos about treatment of male soldiers that against the principles of Geneva Convention. Basically, they kill those prisoners of war or torture them, orchestrate them even. And by disseminating those videos, Russian forces and Russian state propaganda, they want Ukraine men to stop fight, to be demoralized and to surrender, basically. That's why we observe this huge fear among many soldiers, many men. They don't want to go to the front line. They're really afraid they will suffer huge losses. That's why in many cases, women fighters could set an example of bravery and could support men in difficult situations. And basically what we observe and what we learn from testimonies of both male and female combatants, women in the army could serve those so-called traditional gender roles. So basically they are sisters, they are mothers. They are trying to take care about soldiers like sisters and mothers. So those gender roles are reproduced in military circumstances in the front line. And it helps to build this feeling of home, far away from home for different soldiers. It helps to build this feeling of community and family. It helps to build this a feeling of safety and security in these terrible circumstances. That's why I believe women could play a very positive role in the military in this regard.
Die russische Propaganda habe aber nicht nur einen verstörenden Einfluss auf die ukrainischen Männer. Es wird dadurch auch gezielt Angst bei den weiblichen Soldatinnen im Militär erzeugt. Die ersten Frauen, die aus russischer Gefangenschaft befreit wurden, hatten die sexualisierte Gewalt überlebt und sprachen danach öffentlich über die Entmenschlichung durch die russischen Täter. Diese Berichte, sagt Marta Havrischko, machten den freiwilligen Soldatinnen teils so große Angst, dass sie eher Selbstmord in Erwägung ziehen, um eine russische Gefangenschaft zu vermeiden.
When we observe the first group of women liberated from Russian captivity at the beginning of April 2022, we saw that their hair was shaved. And then we learned from their testimonies that they were forced to make so-called exercises in front of Russian male soldiers. So basically, those military women survived sexualized violence while in captivity. And they publicly spoke about their experience. And those images and those stories played a huge role in disseminating, I believe, this fear of some female soldiers. They're really afraid of captivity, and they even consider suicide in order to prevent captivity.
Als Beispiel führt Havrischko hunderte Frauen an, die 2022 von russischen Soldaten in Mariupol entführt wurden und die nach ihrer Befreiung von sexualisierter Gewalt, Folter und brutalen Behandlung berichteten. Gegenüber Frauen, aber auch durch Taten an Männern.
For example, those women who were taken captive from Azovstal men in Mariupol in 2022 in May. Hundreds of women were taken by Russia, and some of them who were then, after 1 year, liberated, they described the brutal treatment of Russian soldiers, both Russian guards, both female and male guards, in different places of detention, in Olenivka, in Taganrog prison. They remember beating, they remembered forced nudity, and how Russian soldiers, they took pictures of the naked Ukraine military women. And so basically, they underwent different types of sexualized violence in captivity. In front of them, men were tortured, men were raped in front of them, basically. That's why not only men are afraid of military service, of war and captivity, but women as well. But at the same time, these factors do not prevent many women from entering military because they afraid Russian occupation. They're afraid that Ukraine will not survive this war and will be occupied by Russia.
Gleichzeitig aber herrsche durch diese Propaganda auch eine riesige Angst vor einer dauerhaften russischen Besatzung. Deshalb beschließen viele Frauen, trotzdem in den Krieg zu ziehen. Die russische Propaganda gegen ukrainische Soldatinnen und Soldaten bediene sich auch an Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust. Frauen werden gegen Frauen aufgehetzt. Ukrainerinnen werden als Nazischlampen, Nazihuren geschmäht und so als Urfeinde dargestellt. Zeigen sie Loyalität gegenüber der Ukraine, wird durch die Propaganda der Nationalsozialismus in Erinnerung gerufen. So rechtfertigt Russland seine eigenen Kriegsverbrechen gegen die Ukraine mit seinen eigenen Narrativen, um mit ihnen die sexualisierte Gewalt gegenüber den Frauen.
Ukraine women are portrayed in propaganda, Russian propaganda, as enemy women. That's why in many cases during sexual victimization, they were called, for example, Nazi sluts, Nazi whores. So basically every single Ukraine woman who, for example, displays disloyalty to Russian occupation forces or put Ukraine flag or still speak Ukraine language under occupation could be considered as Nazi, basically. So we observe how Russian state is misusing the history and memory of the Second World War and the Holocaust in order to justify its aggression against Ukraine and justify its war crimes and crimes against humanity in the territory of Ukraine. That's why we can observe that basically women's bodies in this war became a battlefield and sexual violence became an instrument and weapon of war. The same like, you know, rockets and drones and bombs, but less expensive, but not less productive, let's say, and not less harmful in terms of military strategy and war aims of Russians.
Auch darin erkennt Marta Havrischko ein Muster. Die Gräueltaten beginnen nicht mit der Gewalt, sondern mit der Entmenschlichung der Opfer. Das ginge vielen Konflikten voraus. In Ruanda hätten die Hutu die Frauen der Tutsi, ihrer Gegner, als Kakerlaken bezeichnet. Ungeziefer, das man quälen kann und vernichten muss. Russische Staatsmedien stellen Menschen aus der Ukraine nun als Bastarde dar, als Nazis, als Verbrecher. In russischen Schulbüchern seien Ukrainer brutale Mörder, die Kindern die Köpfe abschlagen. Das Verteidigungsministerium verteilt diese Bücher an Schulen. Diese Entmenschlichung der Gegner mache es den eigenen Kämpfern leichter, Grenzen zu überschreiten und zum Beispiel sexualisierte Gewalt anzuwenden. Und auch der Holocaust habe nicht mit Auschwitz oder dem Massaker von Babyn Yar in der Ukraine begonnen, sondern mit der entmenschlichenden Sprache und Rhetorik der Nazis.
The Holocaust didn't start with Auschwitz and Babyn Yar, for example. The Holocaust started with this hate speech, with this dehumanization rhetoric of Nazis and Nazi propaganda. The same we observe in Russian state propaganda when Russian state-controlled media portray Ukrainians as bastards, as Nazis, as criminals. As, you know, recently in Ryazan, the Minister of Defense disseminated some booklets for pupils, for students in the schools. And in this book, Ukrainian soldiers are portrayed as brutal killers of children. They portrayed as those who behead children, who rape children. So basically, this dehumanization is everywhere. So we can talk about sexual violence as direct consequences of this dehumanization, like it was during the Second World War and the Holocaust, like it was in Rwanda, for example, when Hutu portrayed Tutsi women as cockroaches, as less human. And when you portray your enemy in this way, your soldiers and their family members and their supporters will be willing to commit all kinds of atrocities in their occupied territories because they consider those people less human than they are. They don't see people. They don't see human beings. They see enemies. They see threats. That's why we have so many war crimes in Russian occupied territories. And every single woman knows that sexual violence is one of the most terrible things that can happen to women in their life. So we can call it product of this dehumanization used by Russian propaganda in order to motivate their soldiers to fight.
Für ihre Forschung verknüpfte Marta Havrischko Medienberichte über sexualisierte Gewalt der russischen Aggressoren in der Ukraine. Sie wertete Berichte von UNO, Amnesty International und anderen Menschenrechtsorganisationen aus. Sie hörte sich die Zeugnisse der Menschen an, die diese Gewalt überlebt hatten. Und sie untersuchte das Verhalten der Täter unter dem Aspekt, inwiefern sexualisierte Gewalt in der russischen Armee als taktische Waffe eingesetzt wird. Eindeutiges Anzeichen dafür, wenn Kommandeure in der Befehlskette sexualisierte Gewalt nicht bestraften, duldeten oder sogar organisierten.
I studied different sources connected to Russian war against Ukraine, media interviews, media reports. Reports of human rights organizations, including UN and Human Rights Watch, Amnesty International, and Ukraine Human Rights Organization. I listened to testimonies of survivors of sexual violence. I looked at so-called perpetrators' sources. And from those sources that we have, it's obvious that sexual violence is used by Russian state as a weapon of war, as an instrument of war, in order to fulfill political and military goals of Putin's regime in Ukraine. Why we can call this instrument of war? The first sign is the reaction of commanders. Sexual violence basically is present in every single war, but it's very important to look at the whole chain of command and not only on the perpetrators. It's very important how commanders react. Did they prevent? Did they punish their soldiers for their deeds? If the punishment is absent, it could serve as an instigation of violence. And in many cases, from survivors and witnesses, we learned that some commanders didn't prevent their soldiers from sexual violence. In some cases, commanders were main organizers of sexual violence.
Marta Havrischko gibt im Gespräch ein Beispiel. Victoria, eine 42-jährige Frau, wurde während der zwischenzeitlichen russischen Besatzung vergewaltigt. Der Kommandeur der russischen Einheit selbst organisierte das Verbrechen. Weil die Soldaten ja etwas Unterhaltung gebraucht hätten. Ein perfides Rechtfertigungsmuster, das sich auch im Zweiten Weltkrieg finde.
For example, in Kyiv region, Victoria 42 was raped during occupation, and the organizer of this violence was the commander himself. And the rhetoric was, our soldiers need some entertainment. So basically, it's about military needs of soldiers. It's about military aims. So the same logic was applied during the Second World War, for example, by Japanese Imperial Army, when they created 400 so-called comfort stations, and they turned hundreds of thousands of women from Japan, Philippines, Korea, and other places into sex slaves. And the main idea was, in order to be productive, soldiers need these sex favors from those women. And we observe the same logic here. Some military commanders in Russian army believe that local women in Ukraine under occupation should provide sexual favors to their soldiers in order to satisfy their sexual needs, because they are far away from their home, far away from their lovers, from their wives, and so on. So basically, it's about military goals.
Die Kommission für Menschenrechte bei den Vereinten Nationen hat das erste Kriegsjahr in einem Dossier erfasst. Darin geben auch etwa 100 interviewte russische Soldaten an, in ukrainischer Gefangenschaft gefoltert worden zu sein. Und beiden Seiten warf die UN vor, Kriegsgefangene ohne Gerichtsverfahren willkürlich hinzurichten. Die Rechtfertigung für eigene Gräueltaten ist ein Mechanismus der Täter im Krieg. Das kategorische Abstreiten der eigenen Grausamkeiten ist ein weiterer, in Putins Russland inzwischen sehr gut geübter Vorgang. Niemals ist Russland schuld. Es sind immer die anderen. Und wenn Beweise für Sexualverbrechen der eigenen Soldaten vorgelegt werden, dann sind es laut Putins Sprecher Dmitri Peschkow Fälschungen, um die aufrechten Russen zu kompromittieren.
The second very important issue is a denial. What we observe, every single army that wants to cover the sexual violence that they use as an instrument, they deny it every single time when Russian officials are asked about sexual violence, they deny this. Peskov, spokesperson of Putin, already in March, for the first time when he was approached by journalists and asked about sexual violence, because the first testimonies were revealed, it was a statement of UN in this regard, he said, it's a lie. The West is trying to compromise Ukraine soldiers. They are not committing any crimes in Ukraine. And the representative of Russia in UN said the same. And this denial we observe in so many cases.
Marta Havrischko ist die Direktorin für interdisziplinäre Studien am Babyn Yar Holocaust Memorial Center in Kiew. Sie hat eingehend zu sexuellen Verbrechen in der Ukraine während des Zweiten Weltkriegs geforscht. Sie findet ähnliche Muster auch bei Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und sieht Anzeichen dafür, dass die ausgeübte Gewalt auf dem Schlachtfeld Veränderungen auch in der russischen Zivilgesellschaft nach sich zieht. Wenn Soldaten nicht als Täter bestraft, sondern als Kriegshelden ausgezeichnet werden. Weil Russland keinen Feminismus wolle, sondern immer neue und immer mehr Kämpfer.
Even after disseminating this video of castration of Ukrainian soldier by Russian soldier who then was killed, this video was disseminated through state-controlled Telegram channel. Even after disseminating this video, Russian official kept denying that Russian soldiers are involved in sex crimes. And more even, we observe that some brigades, some military unit are decorated after returning home. They are not punished by Russian state for their war crimes and crimes against humanity. They are celebrated even. They are promoted. Many of those veterans nowadays, they became very violent because of PTSD, because of their experience of the war, and they commit different crimes inside Russia, including gender-based crimes. And what we observe in terms of justice, their service in Ukraine, their participation in war is considered as a mitigating factor. So basically here we observe this conflict of nationalism and feminism in Russia. When women's rights are not important enough for Russian state, because the state is interested only in fighters, and in order to attract more fighters, they avoid any punishment of them. So basically it's very harmful for women everywhere, not only in Ukraine.
Wenn Soldaten Sexualverbrechen im Krieg begehen, wirke das häufig nicht nur nach außen, sondern auch im Inneren einer Truppe geschehe etwas. Denn solche grauenhaften Taten können die Bindung stärken, zwischen gemeinsamen Tätern und Mitwissern. Schlimmer noch, diese Bindung kann Druck auf diejenigen ausüben, die eben nicht mitmachen wollen, oder sogar die Effektivität der Gruppe im Krieg steigern.
From military studies, from gender studies, we know that sexual violence during war serves as an instrument of bonding. in the military group. Every single war proves that sexual violence, especially group violence, gang violence, is used in order to create this brotherhood, military brotherhood. Why it's very important? Because men share the same so-called secret. Men share the same experience. And it is believed that they, because of this shared experience of violence, they experience high level of coercion. And in that way, their military unit could be more effective in the front line because they develop this, you know, sense of brotherhood when they all participate in acts of violence, including sexual violence. That's why we observe that some men who could be a lot fathers in their peaceful life, who could be good citizens during the war, under the social pressure in the military, they are willing to participate in gang rapes.
Marta Havrischko sagt, gleichzeitig sorge gerade die Öffentlichkeit der sexuellen Übergriffe für eine massive Demoralisierung. Das sei in vielen Konflikten zu beobachten. Aus diesem Grund, sagt sie, haben die Nazis jüdische Frauen nackt und kahlgeschoren durch die Straßen getrieben. Und auch die gefilmten und verbreiteten Vergewaltigungen während des grauenhaften Überfalls der Hamas am 7. Oktober 2023 dienten diesem Zweck, der Demoralisierung der angegriffenen Gemeinschaft.
What we observed during the Holocaust, the first days of Barbarossa, when Nazi Germany attacked Soviet Union, we observe numerous pogroms in Ukraine, Belarus. And during those pogroms, many Jewish women became a target of public violence in streets. They were stripped naked. They were raped in front of their family members and neighbors. Why? Why sexual violence was turned in this carnival, in this performance? Because in this way, you could target not only precise women, but the entire community. You could demoralize the entire community because community felt grief over those women because they belong to this specific group and they are considered as wives, sisters, daughters. That's why we observe so many cases of public rape, like during the attack of Hamas on Israel on 7th October. We also know those cases when women and daughters, girls were raped in front of their family members just in order to inflict this terrible harm to their family members, to their loved ones. So basically, perpetrators are doing this for specific reason. It's not unconscious. It's very well organized strategy of war.
Aber wenn in jedem Krieg sexualisierte Grausamkeiten verübt und sogar instrumentalisiert werden, was kann man dagegen tun? Was hilft gegen die Verschworenheit der Täter, gegen die Lügen und gegen die Verneinung? Die Wahrheit, sagt Marta Havrischko, und Menschen, die von ihren grauenhaften Erlebnissen berichten. Dabei sei es nicht wichtig, ob es lange dauert, bis die Geschehnisse erzählt werden.
Breaking the silence about sexual violence in war is crucial. For women's rights, for human rights, and for combating sexual violence in both peacetime and wartime. What we observe in terms of Holocaust, thousands of women, they kept silent for decades. And it's very dangerous for women's health and for their social life, for their intimate life, and for their well-being in general. And it heavily impacted their family members. That's why silence is very destructive. But at the same time, every single survivor have the right to keep silence. We could hear those testimonies even 10, 20, 30, even 80 years later. Every single survivor of sexual violence should be respected and we should protect their dignity and not to re-traumatize. That's why it's very important not to put pressure on those survivors, not to instrumentalize their sufferings for political aims and for political goals, like we observe in so many wars. Many survivors of sexual violence by Russian soldiers became advocates, became women's rights defenders, became those inspiring examples for other women who suffered the similar gender trauma. And they can organize this substantial survivor-centered approach to other survivors because they are united in their harm. They have very similar experience. That's why I'm always underlining the fact that Ukrainian men should break the silence as well. They should be very open about their experience in order to support other male survivors. Because what we know from this war, that many of Ukrainian men in captivity, in torture chambers, in prisons, are subjected to different forms of sexual violence, forced nudity, sexual tortures, genital mutilation, rape. But because of war propaganda that portrayed men as defenders, those who should be unbreakable, for them it's even harder to break the silence.
Das Schweigen zu brechen sei aber auch gefährlich, erklärt Herr Frischko. Denn sexualisierte Gewaltanwendung kann zu Misstrauen bei den eigenen Landsleuten führen. Und dafür macht sie die Rape Culture, den gesellschaftlichen Umgang mit Vergewaltigung, verantwortlich. Mitglieder ihrer eigenen Gemeinschaft werfen vergewaltigten Frauen vor, die Russen unterhalten haben zu wollen. Einige von ihnen wurden so aus dem Land vertrieben, so hart waren die Vorwürfe. Noch immer werfen manche Menschen Frauen eine Mitschuld vor, wenn sie zum Beispiel kurze Kleider tragen. Und auch in unserer Gesellschaft gibt es solche Vorwürfe. Dann heißt es, vielleicht hast du ja kokettiert und falsche Zeichen ausgesendet. Du musst doch wissen, wie gierig und ausgehungert die Männer sind.
I want to stress another dimension of breaking the silence. It's dangerous. It's very dangerous for women who experience sexual violence. Why? Because of the persistent rape culture in our societies. Persistent culture of victim blaming. We already observe in Ukraine that some women who survived sexual violence and sexual slavery under Russian occupation were blamed by their community members for so-called entertainment of Russian soldiers. And some of them were forced to leave their communities, even forced to leave the country because of this pressure. And I believe it's very difficult for young women, for example, because we know this rape culture and this narrative of short dress, for example. Maybe you smile to him. Maybe you were too polite to him. Maybe you show some signs to him. Maybe you provoke this violence. And you should be aware that those men are hungry and thirsty and so on and so forth. So because of that, I believe many women are still silent about their experience, especially young and attractive Ukrainian women.
In Russlands Krieg gegen die Ukraine geht es aber nicht nur um diese beiden Länder. Es geht um das Recht der Frauen auf Selbstbestimmung. Ja, um dieses Recht aller Menschen auf der ganzen Welt. Um den Kampf gegen sexualisierte Gewalt im Krieg. Es geht darum, mehr über ihre Muster und Ursprünge zu lernen. Es geht darum, die richtige Unterstützung für die Überlebenden zu entwickeln. Es geht darum, diese Gewalt zu verhindern. Und zwar überall.
In every single case, we should carefully consider the circumstances and this huge imbalance of power between occupiers and women in occupation. So basically, those questions are still very challenging in Ukrainian societies as well because of this rape culture and victim blaming. I really believe that the question of sexual violence today in Russia's war against Ukraine, it's not only about Ukraine and it's not only about Russia. It's about women's rights and human rights. It's about combating sexual violence in war. It's about preventing sexual violence in war. And it's about developing effective mechanism to support survivors and their family members. Because those who are affected by sexual violence are not only some precise survivors, some precise victims, but also their family members, those who observe sexual violence, those who listen to their stories, those who had knowledge, neighbors, friends, colleagues, entire community. You can't imagine how Ukraine women are disseminating those stories everywhere, not only in social media, but in private conversations. Everywhere they are trying to talk about this gendered harm and gendered experience. It's so important today to learn about sexual violence more, about its causes, its patterns, its functions, in order to prevent more sexual victimization in not only in Ukraine, but in other conflicts and wars as well. So basically, today we should unite efforts in dealing with sexual violence in Russia's war against Ukraine, because it's a matter of humanity and human rights in general.
Im Kampf gegen die Sexualverbrechen im Krieg spielen die Medien eine entscheidende Rolle. Wenn den Konsumenten klargemacht wird, worum es sich dabei handelt, um Verbrechen gegen die Menschlichkeit an sich.
Media played a huge role in this regard. Because media has a very large audience, and they could create this awareness about sexual violence as a crime against humanity. It should be perceived and portrayed not as a private issue, something that you should be ashamed of. It should be portrayed as a crime against humanity, as a war crime that should be persecuted.
Durch Geschichten und Erfahrungen, die geteilt werden, helfen sich Frauen gegenseitig. Herr Frischko beschreibt das als ein Gefühl der Gemeinschaft auf der ganzen Welt. Trotz verschiedener Kulturen funktioniert die sexualisierte Gewalt in verschiedenen Ländern leider sehr ähnlich. Es sind immer die gleichen Muster von toxischer Männlichkeit, Frauenhass, Sexismus und Frauenfeindlichkeit.
Women can learn about the experience of other women in other countries, in other continents. And I believe it creates this sense of community. We are not alone. We share the same experience despite of some, you know, political differences, despite of different cultural background, social background, because sexual violence has very similar patterns in different countries. And those patterns are framed in this toxic masculinity, for example, in this hatred of women, in sexism and misogyny.
Es ist schon fast eine Ironie des Schicksals oder eine Ironie der Geschichte, dass der Weltfrauentag auf den Aufstand mutiger Frauen in Russland zurückgeht. Bis heute wird er dort groß gefeiert als eine Mischung aus Valentins- und Muttertag. Und 1917 gingen eben tausende Frauen in St. Petersburg auf die Straße, um gegen den damaligen Ersten Weltkrieg zu protestieren. Sie riefen Frieden und forderten ein Ende der Autokratie. Was würde wohl mit Frauen passieren, die heute dasselbe täten? Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel.
Unser Dank gilt Marta Frischko dafür, dass sie ihre Forschungsergebnisse mit uns geteilt hat. Dafür, dass sie sich kurzfristig so viel Zeit für das Gespräch genommen hat. Vor allem aber dafür, dass sie sich schon so lange und so intensiv darum bemüht, die Mechanismen von sexualisierter Gewalt zu erforschen und aufzuzeigen.
Wir bedanken uns bei Janis Schakarian für das Gegenhören, für hilfreiche Anmerkungen und den klaren Blick auf diese Folge. Und bei Felix Klein, der erneut die Postproduktion übernommen und den Klang dieser Episode erst schön gemacht hat.
Und wir bedanken uns bei allen Zuhörerinnen, Zuhörern und diversen Menschen, die 8 Milliarden hören und die sich auch für ernste Themen wie dieses interessieren. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge, Ihr Olaf Häuser.